Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Dolivar und darf heute mit Dr. Richard Krüger über Geburtsvorbereitung sprechen. Denn neben der mentalen Vorbereitung und dem Verständnis für die Abläufe im leiblichen Körper ist ihm auch besonders wichtig, Bewusstsein dafür zu schaffen, wie denn eine Geburt in der Klinik abläuft. Welche Untersuchungen gibt es? Warum werden einige Vorgänge so gehandhabt? Und was passiert eigentlich im Notfall? Diese Folge soll Mut machen und für Verständnis sorgen, denn wer mehr weiß, kann auch mehr mitbestimmen. Und dann starten wir gemeinsam jetzt. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen, lieber Richard. Ich freue mich total, Hi. Dass du heute bei mir im Echte Mamas Podcast zu Gast bist. Ich habe dich in unserem Intro gerade schon mal kurz vorgestellt, aber sag doch bitte selber nochmal, wer du bist und was du so machst.
Erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Richard Krüger. Ich bin Arzt in Weiterbildung. Früher hieß das Assistenzarzt, aber weil man auch selbstständig tätig sein kann und nicht nur assistiert, sagt man heutzutage Arzt in Weiterbildung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Und Geburtshilfe ist das, was ich jetzt die letzten Jahre mich sehr darauf konzentriert habe, viel Erfahrung sammeln durfte. Und ich bin immer begeistert über Themen wie Geburt, Schwangerschaft und Geburtshilfe, mich zu unterhalten.
Und das ist ja auch sehr, sehr speziell, beziehungsweise muss man das ja auch als Berufung ansehen tatsächlich, also dass man sich damit auch so intensiv auseinandersetzen möchte. War das bei dir schon immer der Wunsch, in die Richtung zu gehen oder wie ist das entstanden?
Bei mir ist es so, dass ich irgendwann für mich festgestellt habe, dass ich erstmal grundsätzlich gerne Arzt werden möchte und das ging erstmal los an dem ständigen Interesse eigentlich zu verstehen, wie der menschliche Körper funktioniert. Also in den frühen, ganz früh schon in der Schule, in den Biologie-Referaten habe ich mir eigentlich die einen haben was über Wasserorganismen erzählt und ich habe praktisch immer versucht, ein Thema zu finden, was mit dem menschlichen Körper zu tun hat und festgestellt, dass es mich sehr interessiert. Man muss auch dazu sagen, dass mein Vater Gynäkologe ist, dadurch ich auch schon immer da nie eine Distanz zu dem Thema hatte, sondern dass für mich das Normalste auf der Welt war, dass ein Mann Frauenarzt ist. Und im Rahmen des Medizinstudiums habe ich dann festgestellt, dass auch Frauenheilkunde einfach das Fach ist, was erstens mit dem natürlichen Beginn des Lebens zu tun hat. Das ist das einzige Fach der Medizin, wo es mit dem unkomplizierten Beginn des Lebens zu tun hat. Selbst Neonatologen, also Ärzte für Neugeborenenheilkunde, sehen ja eigentlich auch erst die Neugeborenen, wenn es da ein Problem gibt. Und auf der anderen Seite hat man eben dieses Riesenfeld der Frauenheilkunde mit Gynäkologie, mit Krebstherapie, mit Hormontherapie, Ultraschalldiagnostik. Man kann auch operieren, man muss viel, sollte viel zuhören und viel sprechen, also Psychosomatik, Psychologie und die innere Medizin. Und diese Abwechslung, die reizt mich. Ich glaube, dass viele Gynäkologinnen da draußen, also die schon Fachärztinnen sind, die da gibt es so immer so die Frage, ist man eher Gynäkologe oder Gynäkologin oder ist man eher Geburtshelferin? Also viele, glaube ich, sagen, das ist zwar hier notwendig, dass ich das Teil meiner Ausbildung ist, aber ich interessiere mich vielleicht dann doch irgendwie eher für zum Beispiel Brustkrebserkrankungen und da die richtige Therapie. Aber ich bin glücklicherweise gestartet mit dem Thema Geburtshilfe und habe da doch für mich eine unglaubliche Begeisterung drin entdeckt.
Und hast ja auch an der Berliner Charité einige Geburten schon begleitet. Und daraus ist ja auch entstanden, dass du dir gedacht hast, hey, da gibt's so ein paar Punkte, die immer wieder auftauchen, wo Frauen früher schon aufgeklärt werden sollten, beziehungsweise wo vielleicht ein Need ist, sich anders auf eine Geburt vorzubereiten. Und da ist auch ein ganz, ganz großes Buzzword das Thema selbstbestimmte Geburt. Wie bist du denn jetzt grundsätzlich auf die Idee gekommen, hey, ich packe jetzt mal mein Wissen, was ich mir jetzt schon in diesen ganzen Jahren da angeeignet habe, auch in ein Buch, weil das gibt's ja mittlerweile auch von dir. Wie bist du darauf gekommen, dass man gerade diese Punkte da mal besprechen sollte?
Also mir ist aufgefallen, als junger Assistenzarzt, der dachte, ich bin ein Mann in dem Feld und ich bin so der Einzige, der das hier alles nicht versteht oder das erste Mal so durchmacht. Weil irgendwie dachte ich, ich war einfach erstaunt, wie viele werdende Eltern in die Klinik kommen. Und obwohl sie sagen, ich habe mich total gut informiert, ich hatte einen Geburtsvorbereitungskurs, ich habe eine Vorsorgehebamme, ich habe natürlich meine Vorsorge bei der Frauenärztin mitgemacht, mein Mutterpass ist picobello ausgefüllt, den trage ich immer bei mir. Und ich habe vielleicht sogar noch einen Schwangerschaftsratgeber gelesen, dass die in die Klinik kommen und eigentlich ab dem Betreten der Klinik total überfordert, enttäuscht, gestresst sind. Dabei sind die Abläufe, die dort stattfinden, standardisiert und sind immer die gleichen. Und dann habe ich mich so ein bisschen auf die Suche gemacht und mich gefragt, woran liegt das denn, dass irgendwie diese Information, was eigentlich an Abläufen in der Klinik stattfindet, nicht mitgeteilt wird? Und das ist einfach so. An diesem Sternhimmel der Aufklärungsarbeit für die Geburt geht es eben häufig um die Geburt an sich, die physiologischen Abläufe, die vaginale Geburt. Aber es geht erstens nicht um die Abläufe wirklich in der Klinik. Wo klingel ich eigentlich? Wie kommuniziere ich idealerweise mit einer Hebamme oder einer Ärztin, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe? Was passiert in welchem Szenario bei Blasensprung? Was ist eigentlich genau ein CTG? Das ist dieser Graph, dieser Venenschreiber oder dieser Herzton des Kindes und Venenschreiber, wo ja jede Schwangere hat das schon gehabt bei der Frauenärztin und das findet irgendwie in der Klinik statt, aber die Menschen eigentlich da so ein bisschen einzubinden, was bedeutet das eigentlich? Wo sind wir selber? Was sind die Informationen, die wir da eigentlich rauslesen wollen als ärztliches Personal? Erst einmal finde ich das selber total spannend und ich glaube eben auch, dass wenn man Menschen dabei nicht mitnimmt und es ihnen erklärt, genau das passiert, was ich so häufig beobachtet habe. Leute sind verunsichert. Also sie sind gestresst, weil sie auf einmal sich dauerhaft über ein total schönes, liebevolles Szenario vorbereitet haben und feststellen, hier ist das gar nicht so, wie ich das irgendwie mir mal so gewünscht habe. Und natürlich ist es ganz wichtig, dass auch die Klinikgeburtshilfe und die Geburtshilfe allgemein versucht und daran arbeiten muss, sich ständig weiterzuentwickeln und sich ständig mit den Räumlichkeiten, mit dem Personal, irgendwie den Schwangeren und den Begleitpersonen anzunähern, aber es ist auch ein Teil der Selbstbestimmung und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Schlagwort, was wir heutzutage gesellschaftlich erleben, im Besonderen, wenn es um die Rolle der Frau auch geht, dass wir den Leuten erklären, was mit ihnen wirklich passiert und die Wahrheit sagen und sie einbinden in diese Abläufe. Ich selber nehme immer Beispiele aus dem Alltag, um Medizin zu erklären. Und diese ganzen Tipps und Tricks, die jeder über sein Leben sammelt, wenn es um Zugreisen geht, Flugreisen geht, Behördengänge, was sollte man da besser mal tun oder nicht tun, das weiß ja jemand nicht, der das erste Mal in eine Geburtsklinik kommt. Und trotzdem dieses Szenario durchzudenken und vor allem sich auch während der Schwangerschaft, wo man in Ruhe ist, wo man überhaupt nicht gestresst ist und alle Zeit der Welt hat, diese Idee einmal durchzudenken und vor allem sie dann ja auch noch Zeit genug hat, auch nochmal mit der Hebamme oder der Frauenärztin zu besprechen oder in der Geburtsklinik anzurufen, wie ist das bei euch eigentlich, Geburtsplanung, Geburtsanmeldung, also auch die Angebote in der Klinik wahrzunehmen, genau die Details zu durchsprechen, das ist eigentlich ein allgemeiner Ratschlag, den ich geben würde, um auch eine selbstbestimmte Geburt zu ermöglichen.
Ich muss ja ehrlich gestehen, ich habe mich jetzt so intensiv auf meine Entbindung damals nicht vorbereitet. Also klar, so dieses klassische Geburtsvorbereitungskurs. Aber gerade auch, was so Geburtsberichte anging, ich habe mir ein paar so empowernde Stories angeschaut. Aber ich wollte mich gar nicht mit so negativen Sachen aufladen. Also das Negativste war für mich eigentlich, dass ich in einer der Kliniken, wo ich mich angemeldet habe, also ich wollte im Geburtshaus tatsächlich entbinden, aber man meldet sich ja trotzdem in der Klinik an, falls dann eben das nötig sein sollte. Und da dieses Pamphlet durchzulesen mit im Falle, dass bla 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 bla, also da kriegt man ja so einen Riesenwisch mit Compliance irgendwas. Und das war für mich die negativste Erfahrung in der Geburtsvorbereitung, weil ich mir gedacht habe, boah, krass, ja, ich unterschreibe hier halt einfach, dass da so viele Sachen schiefgehen können oder passieren können in dem Sinn. Und das hat mich an dem Tag richtig runtergezogen. Würdest du denn jetzt sagen, dass dein Buch und das, was du da beschreibst, dass das Ganze zwar realistisch darstellt, aber es vielleicht diesen negativen Touch so ein bisschen rausnimmt, weil ja, Sachen passieren können immer wieder. Es ist halt einfach schon, also wenn man über diese ganzen potenziellen, ja, das und das und das kann passieren, spricht, das kann einen auch vielleicht noch mehr verunsichern, oder wie ist da deine Erfahrung?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, über der natürlich auch eine der Kernaufgaben des Personals in der Klinik ist. Es geht, glaube ich, darum, wenn ich sage, erstmal gibt es das Recht, sich nicht zu informieren. Es gibt das Recht auf Nichtwissen. Und es gibt Leute, die sagen, ich möchte in die Klinik kommen, ich will nichts wissen, ich will nichts hören, es wird schon irgendwie alles laufen und wenn es ein Problem gibt, dann ist da ja Personal. Und wenn das die Einstellung ist, dann ist das total zu respektieren, zu akzeptieren. Und dann würde ich niemanden auch dazu drängen, gegen den eigenen Willen sich über irgendwas aufklären zu lassen. Es geht eigentlich um die Leute, die sagen, ich habe mich doch so aufgeklärt und trotzdem wusste ich nicht, was passiert. Was ist eigentlich hier los? Das Beispiel, was du nennst, das ist, ich nenne das mal so das Kleingedruckte. Das sind sozusagen so Aufklärungsbögen, wo dann so auf 4 Seiten das jedes schrecklichste Szenario, was so eintreten kann, mit der notwendigsten Intervention, Kaiserschnitt, Fetalblutanalyse, wo man so einen Blutstropfen auf dem Köpfchen gewinnt, Saugglockengeburt, Zange, also alle möglichen Dammschnitt-Notszenarien geschildert werden in kürzester Phase, damit man dann eigentlich juristisch eine Unterschrift sich abholen kann, dass man die Person darüber überhaupt mal aufgeklärt hat. Das löst natürlich aus, das wäre so, wenn ich in meinen Flieger steige und sage, also übrigens, Sie können ja wissen, ne, es kann Turbulenzen geben, das Flugzeug kann abstürzen, die Turbine kann explodieren und es kann, ne, da, also und wir, was ist denn das Triage-Szenario, wie wir jetzt entscheiden, wen wir jetzt hier überleben lassen und wen wir erst versorgen? Dass das natürlich einem Angst macht und dass das auch total kontraproduktiv ist und eher zu einer Verspannung führt und dass das dazu führt, dass man sagt, ich will hier auf jeden Fall schon mal nicht gebären, wenn mir schon von vornherein mitgeteilt wird, welche ganzen Horrorszenarien auf mich warten. Das ergibt natürlich Sinn. Deswegen ist es, glaube ich, auch die Aufgabe einer Ärztin und auch einer Hebamme, das Ganze in einen Kontext einzubetten. Und in der Regel bleibt dafür aber in der Klinik einfach keine Zeit. Denn natürlich könnte man sagen, das sind hier alles die Horrorszenarien und Ausgänge und das sind die Maximalmaßnahmen, über die wir Sie aufklären möchten. Aber hier können Sie erstmal 100 Seiten lesen, was wir denn alles vor für Möglichkeiten haben, Sie zu unterstützen. Wie das denn überhaupt dazu kommt, dass solche Szenarien eintreten. Und genau diese Aufklärungsarbeit, was ist denn real, was auf den Menschen zukommt? 31% der Kinder in Deutschland beispielsweise, also jedes dritte Kind, kommt per Kaiserschnitt zur Welt. Das heißt, das ist ein Szenario, da würde ich sagen, selbst wenn ich gar keinen Kaiserschnitt haben möchte, null, wenn ich sage, ich lehne das ab, würde ich trotzdem dieses Thema einmal gedanklich durchspielen. Ja, Idealfall war es die langweiligste Stunde oder hat es mich irgendwie verstimmt und das würde ich vielleicht auch nicht den Tag vor der Geburt machen, sondern mit ein bisschen zeitlich Ablauf, dass ich irgendwie sage, ich habe das mal durchgedacht. Aber wenn ich es mal durchgedacht habe und ich brauche es nie, dann war es eine vergebene Stunde. Wenn es dann am Ende doch dazu kommt, dass es ein Kaiserschnitt wird, dann werde ich vielleicht in dem Moment nicht von den Abläufen so enttäuscht und habe auch irgendwie einmal für mich gedanklich durchgespielt, was ich dann beispielsweise will. Will ich denn dann idealerweise direkt bonden? Soll mein Partner mit dabei sein? Soll der nicht mit dabei sein? Also auch da die Wünsche irgendwie für einen selbst individuell festzulegen, das Thema PDA, ein Viertel aller Frauen kriegt eine PDA. Es ist vollkommen in Ordnung zu sagen, ich will keine. Aber und während der Geburt kann sich ja auch nicht nur die Meinung des medizinischen Personals nach das hilfreich sein, sondern auch die eigene Meinung ändern und sagen, ich glaube, ich brauche jetzt hier leider doch eine PDA oder irgendwelche Unterstützung, die ich vorher für mich nicht habe kommen sehen. Und das ist, glaube ich, das, was ich versuchen möchte zu sagen. Es macht Sinn, die Ängste davor zu nehmen und das tue ich vor allem, indem ich die Leute an die Hand nehme und sage, sie verstehen, warum gewisse Maßnahmen und wie sie funktionieren und dann nicht so hilflos zu sein, sondern auch dann selbstbestimmt, auch im Fall einer medizinischen Intervention sagen zu können, okay, dann möchte ich jetzt aber, wenn es schon so kommt, dann irgendwie auch dies und das, damit es auch meine Geburt ist, damit ich nicht sage, jetzt habe ich, sobald das nicht so läuft, wie ich will, dann habe ich eigentlich für mich die Kontrolle verloren und es war nicht mehr die Geburt, war nicht mehr meine Geburt, sondern diese Skills an die Hand zu geben, das ist mein Wunsch.
Mhm. Du hast gerade vorhin was ganz Wichtiges gesagt, ne? Also dass man sich einfach mit der Eventualität auseinandersetzt. Das war bei mir tatsächlich schon so. Also ich habe mit meiner Hebamme, wir haben das so ein bisschen als Hintertürchen betrachtet und haben gesagt, hey, wenn es zu einem Kaiserschnitt in irgendeiner Weise kommen sollte, sowas kann einfach vorkommen, dann ist das okay. Also ich hätte es jetzt auch nicht pauschal abgelehnt. Aber diese ganzen Abläufe, wie du gesagt hast, das war schon spannend auch einfach in der Klinik. Ich habe mich jetzt nie, also zu keinem Moment eigentlich, soll ich sagen, übergangen gefühlt. Also man hat das schon immer auch alles mit mir besprochen, aber es sind halt einfach auch Fehler passiert und es sind halt einfach Sachen vorgekommen, wo ich jetzt im Nachhinein sage, boah, Es ist schon heftig, wenn man da noch mal so drüber nachdenkt. Und du meintest ja auch, wer mehr weiß, der kann mehr mitdenken. Der kann auch einfach
auch mehr
mitreden,
einfordern.
Maßnahmen einfordern, ja, genau. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, gerade wo wir über die PDA auch gesprochen haben. Ja, bei mir war es in der Tat so, dass ich, wie gesagt, eigentlich in einem Geburtshaus entbinden wollte. Es war auch alles super, bis der Muttermund, ich glaube, 8 Zentimeter geöffnet war. Und dann ging es irgendwie nicht mehr weiter. Ja, dann waren die Herztöne auch schlecht. Und man muss ja auch sagen, die außerklinisch arbeitenden Hebammen, die arbeiten ja super vorausschauend und wollen sich ja im Prinzip auch nichts zu Schulden kommen lassen. Und da wird ja dann eher verlegt, auch wenn es jetzt noch keine, sag ich mal, richtig wichtige Indikation gibt, aber sie verlegen eher, dass man sagen kann, nee, da ist jetzt nicht irgendwie was passiert, was in der Klinik hätte vermieden werden können.
Das ist idealerweise so. Es gibt natürlich auch die Situation, dass zu spät verlegt wird und dann eigentlich versucht wird, das rauszukitzeln, dass es noch gelingt, außerklinisch. Und wenn es dann Entscheidungen sehr spät getroffen werden, müssen natürlich viele Maßnahmen, die dann in der Klinik folgen, extrem schnell passieren und dann ist leider noch weniger Zeit, darüber aufzuklären. Aber das ist ja ganz schwierig, ne, rauszufühlen, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, ne? Hätte man bei dir, jetzt, wenn sehr frühzeitig verlegt wurde, hätte man nicht noch eine Stunde warten können, dann hätte es geklappt. Auf der anderen Seite, wenn es dann nicht klappt, ist vielleicht auch nicht mehr viel Zeit, um in die Klinik überhaupt zu kommen oder da noch irgendwelche unterstützenden Maßnahmen für die vaginale Geburt zu ergreifen. Also es ist auf jeden Fall eine Krux.
Bei mir war es halt auch so, ich hatte mich eigentlich, wenn ich in der Klinik von vornherein entbunden hätte, hatte ich mich für eine andere entschieden. Aber dadurch, dass ich jetzt erst im Geburtshaus war, kam ich dann in die halt in der Nähe vom Geburtshaus war. Und da hatte ich mich schon auch angemeldet. Da hat man mich aber dieses Pamphlet mit Compliance, was da alles passieren kann, hat man mich da schon gar nicht unterschreiben lassen, weil sie gesagt haben, ja, wenn sie in die Klinik gehen, gehen sie ja eh in die andere und ansonsten klappt's ja im Geburtshaus so ungefähr. Ja, aber es hat halt nicht geklappt. Und dann bin ich halt dahin gekommen und war soweit auch alles super, hat auch alles geklappt. Aber ich hatte tatsächlich irgendwann das Problem, dass mir eine PDA gesetzt wurde und ich war dann auch am Wehentropf. Also das hat mir dann tatsächlich auch meine Hebamme noch so empfohlen, dass ich das so machen lassen soll, damit es halt eventuell noch auf dem natürlichen Wege klappt und dass ich aber einfach noch mal so ein bisschen zu Kräften kommen kann, eben durch die PDA. Wobei ich in keinem Moment eigentlich das Gefühl hatte, dass ich nicht mehr genug Kraft hatte. Aber gut, man hinterfragt das ja jetzt auch nicht, wenn Experten sagen, hey, ich glaube, dass das dir helfen wird, dann mach das doch. Und was bei mir dann passiert ist, bei mir ist der Wehentropf gelaufen und die PDA war irgendwann leer. Und es kam keiner, um das nachzufüllen. Und das war dann irgendwann echt schwierig, weil einerseits, ja, das wirkt ja dann nochmal eine ganze Weile, wenn man da das letzte Mal drauf gedrückt hat, aber irgendwann muss ja auch jemand kommen, um dieses ganze Ding wieder aufzufüllen oder da eine neue Spritze. Ich kenne mich da ja nicht aus. Aber auf jeden Fall war das Ding leer, da kam nichts mehr. Und der Wehentropf, der lief aber fröhlich weiter. Und dann hieß es ja, das war an einem Abend tatsächlich, dann hieß es, die Anästhesisten sind jetzt auf der Intensivstation, die können nicht kommen, um das aufzufüllen. Und dann sehe ich, ja, was machen wir jetzt? Also wie geht's jetzt weiter? Weil natürlich, also jede Frau, die das jetzt hört, ich will jetzt auch wirklich nicht die größten Horrorstories hier rausholen und irgendwie Angst und Schrecken verbreiten, aber jede Frau, die schon mal eine Geburt erlebt hat und vielleicht am Wehentropf auch hing, das hat ja schon irgendwann Umdrehungen. Also das geht ja schon gut vorwärts. Und wenn dann irgendwann diese Betäubung oder das, was einem ein bisschen den Schmerz nimmt, wenn das nachlässt, dann wird's richtig unangenehm. Und tatsächlich war es bei mir auch irgendwann so, dass ich nur noch zitternd auf der Seite lag. Ich habe gesagt, ich pack das nicht mehr. Also mein Körper, der hat auch komplett rebelliert und ist richtig eskaliert. Und dann hat's wirklich, ich glaube, fast 2 Stunden gedauert. In der Zwischenzeit haben sie dann den Wehentropf zum Glück ein bisschen runtergefahren beziehungsweise abgestöpselt oder was auch immer. Aber es hat dann wirklich 2 Stunden gedauert, bis da wieder jemand kam, um das nachzufüllen, nachdem mein Mann, glaube ich, auch, weiß ich gar nicht, 3 oder 4 Mal irgendwann sehr, sehr mit viel Nachdruck gesagt hat, ey, wenn jetzt keiner kommt und meiner Frau dieses Ding nachstöpselt, dann ist hier was ganz anderes los. Aber man ist halt in dem Moment auch total hilflos. Also was hättest du jetzt in dem Fall uns oder auch meiner Begleitperson, in dem Fall meinem Mann, empfohlen, was er hätte machen können oder sagen können. Weil ich meine, die Anästhesisten kommen ja auch nicht schneller von der Intensivstation, die werden da ja auch gebraucht.
Wie habt ihr denn festgestellt, dass die Pumpe leer war? Hat die ein Geräusch gemacht? Hat die dann Alarm ausgelöst? Oder woher? Ja, okay. Also da muss man ganz klar sagen, das ist ein Szenario, das darf nicht funktionieren. Man steigt ja auch nicht ins Taxi und fährt dann los und dann sagt er so, jetzt, ich will von, keine Ahnung, Köln nach Frankfurt. Und dann sagt er so, ich habe dich getankt und jetzt ist es vorbei. Jetzt müssen wir den Rest zu Fuß laufen. Ja, sondern das ist natürlich... Wenn das so ist, wie es da jetzt war, dann muss man natürlich sagen, muss in so einer Klinik geklärt sein, dass man entweder Pumpen so stark bestückt und so, also die haben eigentlich einen großen Speicher, dass sie idealerweise bis während der Geburt gar nicht gewechselt werden müssen, oder dass sie eben nachgefüllt werden können, kann das eben auch muss das eine Anästhesistin machen, kann das vielleicht auch eine Hebamme machen, kann das eine Anästhesie-Pflegekraft machen. Also das muss in der Klinik natürlich geklärt sein und diese Versorgung, dass eine medizinische begonnene Maßnahme auch vom medizinischen Personal zu Ende gebracht wird, das muss sonnenklar sein. Und es ist so, dass bei jedem Wehentropf, also die Unterstützung durch Oxytocin, die hier anscheinend notwendig war, ansonsten wäre die Geburt nicht weitergegangen. Das hat die Hebamme außerklinisch entschieden und das schien entschieden worden zu sein in der Klinik. Es gibt verschiedene Maßnahmen, wie man versuchen kann, eine Geburt zu unterstützen. Ne, man braucht offensichtlich irgendwie mehr Platz unten. Das ist zum Beispiel ein klassischer Thema Dammschnitt, wo ich sage, ich vergrößere den Platz. Es geht aber in dem Fall nur, wenn der Kopf eben schon im Austritt ist, also sich nicht mehr der Muttermund eröffnet, in der sogenannten Eröffnungsphase. Also auch nochmal da wichtig, das ist ja eine Maßnahme, die angewandt wird, um eine mögliche Sauerstoffunterversorgung des Kindes im letzten Phase der Geburt anzuwenden und nur noch durch den mehr Platz jetzt notwendig das Kind geboren wird. Dafür ist ein Dammschnitt da, für keine andere Indikationsstellung. Also es gibt keinen Grund, warum man das sonst machen sollte. Und jetzt in dem Fall, wo sich weiterhin die Öffnungsphase so prolongiert, also lang zieht oder man kurz sich vorm Geburtsstillstand befindet, ist es wichtig, dass die Blase aufgemacht wird, also die Fruchtblase. Ist wichtig, dass die Harnblase leer gemacht wird, also dass man pinkelt, wenn das nicht geht, dass katheterisiert wird, um mehr Platz irgendwie im Becken zu lassen. Idealerweise versucht man die Schwerkraft mit einzubeziehen. Das hat man wahrscheinlich vorher gemacht, indem man steht, indem man Vierfüßlerstand macht. Man kann die Wehen verstärken, das kann man entweder tun, indem man von oben auf den Bauch drauf drückt und den Popo des Kindes in Richtung Vagina schiebt. Das nennt man Kristeller-Handgriff, was sehr drücken und unangenehm sein kann. Und man kann die Wehen verstärken, indem man eben die eigene Muskulatur unterstützt und das ist eben mit diesem Wehentropf. Und weil natürlich Wehen, wie der Name sagt, in aller Regel schmerzhaft sind und man ja durch den Wehentropf oder diesen Oxytocin-Tropf mehr Wehen hervorruft, muss man laut der Leitlinie dafür einer Schwangeren vorher anbieten, zu sagen, wir möchten Ihnen ermöglichen, wenn Sie möchten, eine PDA vorherlegen zu lassen, damit die zunehmenden Wehen, die erwartet werden, auch wenn man vorher sagt, ach, ich komme hier noch gut klar, muss man vor, um eben auch hier eine selbstbestimmte Geburt zu ermöglichen oder zu sagen, Sie müssen wissen, das kann jetzt schmerzhaft werden. Man kann dann sagen, ich will jetzt trotzdem erstmal gucken, wie es so läuft. Man kann Wehentropf auch einfach ausstellen, da sind ja die vorherigen Wehen wieder da. Aber dass da eine PDA einfach das Medikament aufhört zu laufen, das darf nicht passieren. Und dann in diesem Szenario muss man sagen, ist an offensichtlich was schlecht gelaufen. Natürlich kann es immer erhebliche Notfälle in einer Klinik geben, was dazu führt, dass selbst planbare Szenarien außer Kraft gesetzt werden. Wenn da auf einmal blutende Notfälle reinkommen, kann es sein, dass manchmal eine Anästhesistin nicht verfügbar ist und zum Beispiel gar keine PDA mehr gesetzt werden kann. Ja, wir sagen, wir haben gerade keinen, der jede PDA legen kann. Erstens ist das selten, aber dass eine Maßnahme schon, also dass eine PDA gelegt wird, wo dann das Medikament nicht mehr zur Verfügung steht, das habe ich persönlich noch nie erlebt. Und wenn dem so ist, dann muss man sagen, ist es eben auch wichtig und die Schmerzen noch da sind, den Wehentropf auszustellen. Nur dann geht natürlich auch die Geburt nicht weiter. Und wenn die Geburt nicht weitergeht, dann ist sozusagen das Ursprungsszenario wiederhergestellt. Das heißt, es ist eine Geburt, die immer länger geht, bis man irgendwann sagt, hier geht's nicht weiter, das ist zeitlich definiert, das ist ein Geburtsstillstand. Und wenn das weiter in der Öffnungsphase so ist und die Mutter, Kind immer weiter erschöpfen, würde rein hypothetisch, wenn man das Ewigkeiten darauf warten lässt, auch es irgendwann dem Kind nicht mehr gut gehen und die Herztöne deutlich abfallen, sodass man dann die Indikation stellt und mit den Eltern besprechen muss, ob man nicht einen Kaiserschnitt macht, um das Kind zu bekommen.
Ja, da ist es letzten Endes dann auch bei uns drauf rausgelaufen. Aber gerade ist noch, um auf die Begleitperson nochmal zurückzukommen, die ist ja in dem Moment dann schon eher der Ansprechpartner für das medizinische Personal, weil ich jetzt in dem Fall nicht mehr wirklich viel sagen
reden,
hätte können.
Sagen konnte, ja.
Und generell halt einfach mit mir selber so krass beschäftigt war. Wie viel sollte denn die Begleitperson wissen, beziehungsweise auch aufgeklärt sein, dass die da halt gegebenenfalls auch die Gebärdende besser unterstützen kann und deren Interessen vertreten kann?
Ich glaube, du hast es selber beantwortet. Es macht natürlich extrem viel Sinn, dass man nicht nur sagt, hier, da ist jetzt irgendjemand dabei, der mich offiziell per Definition kennt, der irgendwie mit mir ein Angehöriger ist und der sitzt da einfach nur neben, sondern es soll ja jemand, eine Begleitperson sein, soll die Person sein, die Schwangere während der Geburt begleitet und idealerweise eben auch unterstützen kann. Natürlich emotional, durch körperliche Nähe, das ist vielleicht die Person, die eine Massage machen kann, eine Berührung, mal durch die Haare streichelt, Zuspruch liefert, ich bin hier, du schaffst das, wir schaffen das gemeinsam, aber idealerweise eben auch bei den möglichen abweichenden Szenarien, auch bei einer Komplikation, auch mitdenkt, auch weiß, was war denn der Wunsch meiner Frau, wenn es zum Kaiserschnitt beispielsweise kommt, um eben auch in dem Wissen, was die Schwangere für eine Person ist, was sie für Wünsche hat, um die dann eben auch nach außen hin zu kommunizieren. Idealerweise ist natürlich eine Hebamme dauerhaft, sobald es irgendwie Bedarf dafür gibt, bei der Schwangeren in der Klinik mit dabei und spürt ja da auch schon über viele, viele Stunden miteinander raus, was die Gebärende sich wünscht. Aber manchmal vergisst man auch alles in diesem Moment des Stresses, gerade während der erheblichen Geburtswehen und Schmerzen, die irgendwie auftreten können. Und da jemanden dabei zu haben, der auch weiß, was passiert, nicht von den Abläufen überfordert ist, und mitdenken kann, das ist aus meiner Sicht das Idealszenario. Und ich, eine Sache, die du vorhin noch sagtest, ist so die Frage, irgendwann wollte ich ja mit den Geburtsberichten. Geburtsberichte sind ja letztendlich subjektive Berichte anderer Gebärender, die eigentlich hier schreiben, wie sie die Geburt erlebt haben und was da an Abläufen vonstatten gegangen ist, abgelaufen ist. Und ich glaube, dass diese Informationsquelle sehr gut sein kann, wenn sie einen empowert, wenn sie einen auch da Szenarien durchdenken lässt, die man nicht kennt. Auf der anderen Seite sind das natürlich subjektive Schilderungen und häufig sind es auch Schilderungen, die man im Internet findet, die eben dann nicht geschrieben wurden, wenn jemand einfach sagt, ach, das war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe und jetzt habe ich hier mein kleines Baby und das Thema ist erledigt, sondern Leute wollen häufig aufrufen oder Leute aufwecken, wenn sie eben etwas erlebt haben, was aus ihrer Sicht ungeheuerlich ist oder eine total krasse Erfahrung. Und ich glaube, so ein bisschen wie diesen Aufklärungsbogen, den du da vorgelegt und unterschrieben zur Unterschrift vorgelegt bekommen hast, ist auch das ein eigentlich gar nicht, hilft mir das eigentlich, erklärt mir das, was auf mich jetzt eigentlich zukommt. Da würde ich wahrscheinlich sagen, das würde ich mit Vorsicht genießen und auch nur die anderen Menschen in meinem Umfeld nach ihrer Geburtserfahrung fragen, die ich auch menschlich für zuverlässig, vertrauensvoll halte und deren Meinung mich wirklich interessiert. So würde ich ja auch andere Menschen vielleicht fragen, welches nächste Urlaubsziel würdest du mir, um mal wieder beim Transportbeispiel zu bleiben, würde ich jetzt ja auch jemanden fragen, von dem ich der Meinung bin, dass diese Person vielleicht einen ähnlichen Urlaubsinteresse hat wie ich. Wenn ich sage, mein Nachbar ist Bergsteiger und der empfiehlt mir jedes Mal irgendwie ins Himalaya zu reisen, will aber nicht bergsteigen, dann würde ich die Person auch nicht nach Urlaubstipps fragen. Und auf der anderen Seite würde ich genau dieses wichtige Kombination zwischenmenschliche Erlebnisse, Erfahrungen anderer Schwangerer, Mütter, die das vielleicht schon erlebt haben, und auf der anderen Seite Hebammen. Ich als Arzt kann nicht Hebammenarbeit leisten und ich kann auch nicht darüber aufklären, weil ich schlicht und ergreifend keine Hebamme bin. Ich habe keine Ausbildung oder Studium der Hebammenwissenschaften erbracht. Und selbst wenn ich das Wissen schon viel davon gehört habe und natürlich viel begleitet habe während meiner Zeit, kann es schlicht und ergreifend eine Hebamme besser. Ich glaube, dass die medizinischen Interventionen, Aufklärung über einen Kaiserschnitt, Aufklärung über eine PDA, auch weitere geburtshilfliche Maßnahmen, wie zum Beispiel so einen Tropfen Blut aus der Kopfhaut zu entnehmen, sogenannte Fetalblutanalyse, zu erklären, wie funktioniert ein CTG, warum machen wir eigentlich Ultraschall, wie funktioniert ein Oxytocintropf, das sind medizinische Maßnahmen, die auch immer von einer der zuständigen Ärztin mitentschieden oder entschieden oder vor allem auch die Verantwortung dafür getragen werden muss. Das heißt, auch im Rahmen der Geburtsvorbereitung, glaube ich, macht es schon Sinn, auch da mal die Meinung sich einer Ärztin anzuhören, sodass man dann eigentlich so eine Trias an Bild und Idee hat. Ich habe eine gute Hebammenvorbereitung, ich habe gute, vielleicht vertrauensvolle Erfahrungen und Tipps und Tricks von anderen schwangeren Müttern und ich habe aber auch eine vertrauensvolle ärztliche Aufklärung genossen. Das Problem ist, dass die einfach zu kurz kommt. In der Klinik hat das Personal...
Das wollte ich gerade sagen, ja, das ist bei mir auch so gewesen.
Die durchschnittliche Zeit, die eine Frau in der gynäkologischen Praxis verbringt, beträgt 7 Minuten. Durchschnittliche Zeit.
Da also wir sprechen schon 35.
Genau, und da kann man, und wir können uns sehr lange hier unterhalten, ja. Genau. Aber in 7 Minuten kann man nicht allgemeine Aufklärung über allgemeine Themen besagen, sondern eigentlich nur, da ist gar keine Zeit für Gespräch. Und auch in der Klinik ist ein unglaublicher Druck und da sieht man teilweise Leute das erste Mal zur Geburt und soll, man weiß gar nicht, wer das ist, man kennt die gar nicht. Das heißt, es fehlt eigentlich an einer Informationsquelle, die vertrauensvolle ärztliche Aufklärung liefert. Und das sehe ich als Arzt in der Klinik, dass eben genau diese Abläufe, die sind die Blackbox. Es sind die medizinischen Interventionen, es sind das Gespräche über Komplikationen, es ist medizinisches Hintergrundwissen, was einfach nur interessant ist, wie ich persönlich finde, natürlich. Es gibt auch ganz viel Möglichkeit, auch ein ernstes Thema locker flockig zu erklären, so wie Julia Enders damals mit Darm mit Charme, wer das kennt. Das geht es um Verdauung, um Stuhlgang, um Allergene, Allergien, Unverträglichkeiten, das mag jemand ja für auch ein dröges Thema halten. Diese Frau hat Klinik durch Science Slam und Medizin salonfähig gemacht und auch lustig, ein bisschen sympathisch, sodass, wenn man das liest, man nicht denkt, um Gottes Willen, wann bin ich hier am Ende des Telefonbuchs angekommen, sondern es macht eigentlich Spaß, es ist ein Page-Turner, man will mal umblättern und wissen, hey, wie geht's denn jetzt weiter? Und das ist etwas, was ich versuche, durch meine Arbeit auch zu ermöglichen, eigentlich Geburtshilfe und vor allem auch Geburtsmedizin nicht nur salonfähig zu machen, sondern vor allem auch verständlich und angenehm für die Menschen, die es letztlich betrifft.
Das heißt, es war auch ein Anspruch für dich, den du in deinem eigenen Buch umsetzen wolltest, oder?
100%ig. Am Ende müssen es andere beurteilen, ob das gelungen ist. Aktuell, jetzt ist gerade die zweite Auflage, der Nachdruck bewilligt worden, was natürlich für jemanden, der ein Buch schreibt, ein ganz wichtiges, positives Feedback ist, dass Leute das an offensichtlich irgendwie dann dazu bereit sind, 16 Euro in die Hand zu nehmen und sich die Zeit zu nehmen, so etwas zu lesen. Und wer auch immer die Möglichkeit hat, sich gut zu informieren und eine vertrauensvolle Quelle zu finden, um sich auf dieses Szenario vorzubereiten, egal ob man das möchte oder nicht, schlimmstenfalls hat man die Zeit in Sand gesetzt und hat gesagt, am Ende ist das doch einfach so, wie das ideale Szenario der Geburtshilfe ist, ist das einfach vaginal geboren worden.
War es ein Flutscherle,
genau. Aber diese Unterstützung, diese Vulnerabilität der Menschen, die da auch ausgeliefert sind in den Kliniken, das da irgendwie Selbstbestimmung auch zu ermöglichen durch Wissen. Wissen ist letztlich Macht. Ja, nur wer was weiß, kann mitreden, kann auswählen und kann letztlich auch einfordern, sowohl für die Schwangere als auch die Begleitpersonen. Das ist das, wofür ich aktuell viel versuche zu arbeiten.
Das ist ja auch ein großer Punkt dann im Fehlermanagement. Also wir haben jetzt ja gerade schon gesprochen, dass da quasi mit dieser PDA ja auch ein Fehler passiert ist.
Also genau, aus meiner Sicht gibt es aber 3 wesentliche Tipps. Erstens, solange man in der Klinik ist und dort irgendein Szenario erlebt hat, was einem irgendwie komisch vorgekommen ist, wo man sagt, ich habe das nicht verstanden, ich bin irgendwie unzufrieden oder mein Partner hat es nicht geschnallt, klipp und klar ein sogenanntes Debriefing einfordern. Das bedeutet zu sagen, solange ich noch nicht in der Klinik bin, soll bitte aber die betreuende Ärztin und oder Hebamme oder wer auch immer, wen man da haben möchte, darum bitten, zum Gespräch und zur Erklärung des Geburtsszenarios noch einmal vorbeizukommen. Das ist das Allereinfachste. Es ist auch das Allereinfachste für das Personal, ja, weil über den gesamten Tagesablauf man natürlich relativ individuell gucken kann, hey, wann gehe ich denn da mal kurz vorbei? Und dann kann man sich auch verabreden, sagen, hier, ich hätte gerne am Entlasstag oder am Tag vor der Entlassung, idealerweise können Sie da mal am Nachmittag kommen, wann klappt das, dass wir da mal sprechen? Und dann einfach wirklich Fragen positives, negatives Feedback, alles, was man sagen möchte, alles, was man nicht verstanden hat, da einmal zu besprechen. Und idealerweise aus meiner Sicht sollte da auch dann das gesamte Geburtsteam dabei sein, also bestehend in dem Fall aus der Hebamme und der Ärzte, ne? Weil es da natürlich am meisten Sinn macht, mit beide Perspektiven gemeinschaftlich besprechen zu können. Das ist kurz und schmerzlos. Das Problem ist natürlich, entweder man traut sich in dem Moment nicht oder es ist einem unangenehm oder es fallen auch viele Dinge einem erst im Nachhinein auf. Man muss ja auch sagen, selbst wenn es erklärt, viele Dinge erklärt wurden während der Geburt, man ist danach häufig so ein bisschen in der Amnesie. Meine Frau erinnert sich nicht daran, dass ihr die Plazenta nach der Geburt gezeigt wurde. Die sagt, sag mal, die haben mir die Plazenta gezeigt. Sag ich, Lara, ich war dabei, wie dir die Plazenta gezeigt wurde. Wir haben die angeschienen, wir haben Fotos gemacht, wir haben alles erklärt, wann, wie, wo, hier, welches Gefäß was macht. Aber sie hat es einfach vergessen. Und das ist auch völlig normal, das ist okay. Aber deswegen braucht man manchmal eben auch danach einen Debriefing, um nochmal hinzugehen. Und wenn es das Personal nicht von alleine macht, weil sie vielleicht auch gar nicht wissen, dass dieser Gesprächsbedarf besteht, dann kann man das einfordern. Erstens. Zweitens. Feedback an die Klinik. Und ich glaube, dass wir alle von einer viel besseren Feedback-Kultur profitieren können. Also einfach einmal im Guten wie im Schlechten aufschreiben, was man eigentlich, was habe ich hier als positiv oder was habe ich potenziell auch als negativ erlebt. In der Regel hat man ja immer irgendwie was, wo man sagt, das fand ich gut. Und bei jedem Hotelaufenthalt, bei jedem Essen, bei jedem Restaurantbesuch, man könnte, wenn man mal gefragt würde, mal sagen, hey, wie sieht's denn eigentlich aus? Und da einfach auch mal zum Beispiel eine E-Mail zu schreiben an die Chefärztin, an die leitende Hebamme, an die Pflegedienstleitung und auch an das potenziell auch an das Management der Compliance beziehungsweise das Kritikmanagement der Klinik. Da gibt's immer eine Beschwerdestelle. Es heißt schon Beschwerdestelle, weil da in der Regel alle nur hinschreiben, wenn sie ein Problem haben. Aber man kann ja auch mal schreiben, ich hatte die tollste Hebamme und die heißt zum Beispiel Maria und das ist eine wundervolle Frau, auch selbst wenn es mal nur was Positives gibt. Oder auch wenn es was Schlechtes gibt. Es macht einfach Sinn, das mal wieder zu spiegeln, damit auch die betreffenden Menschen wissen, was habe ich denn eigentlich mal gut gemacht und was habe ich schlecht gemacht. Also das würde ich sagen, selbst wenn es Wochen oder Monate hinterher ist, auch für sich das alleine mal aufzuschreiben und vielleicht auch von der Seele zu senden, am Ende müssen die Leute ja vielleicht auch erfahren, was ist irgendwie mal gut oder schlecht gewesen. Und last but not least, wenn man Kummer hat, aus welchem Grund auch immer, es ist völlig egal, ob der berechtigt ist, ob der nachvollziehbar ist, ob der objektiv ist, ob der subjektiv ist. Wenn man Kummer hat, aus welchem Grund auch immer, es ist unglaublich wichtig, darüber zu reden. 70% der Frauen leiden an Baby Blues. Das ist diese erste emotionale, depressive Verstimmung innerhalb der ersten Tage nach der Geburt, 3 bis 5 Tage, weil das Hormon Progesteron, was von der Plazenta gebildet wird, weil das abfällt im Körper und dann man eben so ein bisschen eine verletzliche Stimmung hat. Das ist ganz wichtig zu wissen, weil wenn Leute ansonsten nach Hause kommen und da ist ja die große Baby-Shower-Party geplant, dann kommt eine Mutter nach Hause, die vielleicht mal, die weiß gar nicht warum, der laufen einfach die Tränen über die Wangen und kann ja nicht sagen, ich freue mich eigentlich, ich habe hier doch mein Baby, ich weiß auch nicht, was los ist. Und das erstmal allen zu sagen, 70% der Frauen haben Baby-Blues. Bis zu 2 Wochen können die andauern. Das ist erstmal eine ganz wichtige Take-Home-Message. Zweitens, wenn das länger andauert oder auch wenn man in der Zeit sehr viel Kummer hat, ist es wichtig, sich an seine Hebamme zu wenden, an seine Frauenärzte zu wenden oder wenn man nicht weiter weiß, sich auch einfach wieder an die Geburtsklinik zu wenden, die ja letztlich wissen, was genau abgelaufen ist während der Geburt, um zu sagen, ich komme hier nicht weiter und deren Angebote für psychologische Unterstützung zur Verarbeitung der Geburt wahrzunehmen. Und wenn es dann eine niedergelassene Frauenärztin oder eine Klinik oder eine Hebamme gibt, die sagen, ich habe da gerade gar kein Netzwerk, ich habe keine Psychotherapeutin, ich habe keine Zeit, dann muss man unbedingt dranbleiben, weil alles, was da nicht geklärt wird, das kann eben sich chronifizieren und auch langfristig zu einer schlechten Erfahrung hinsichtlich der Geburt des eigenen Kindes irgendwie führen. Gleiches gilt auch für Väter, die ja vielleicht auch Kummer haben, die auch überfordert waren oder die Begleitperson, die da was erlebt hat, selber Kontrollverlust erlebt hat. Es muss enttabuisiert werden, darüber zu sprechen. Und wenn man die eine Person nicht fragt und die weiß nicht weiter, wenn es die Wahrscheinlichkeit, also wenn es die Hebamme nicht weiß, die Frauenärztin, wenn es die Frauenärztin nicht weiß, die Hebamme oder die Geburtsklinik, da muss jemand dazu in der Lage sein, mindestens durch einen Flyer oder durch eigenes Personal oder eigene klärende Gespräche und sei es, dass die Wochen oder Monate im Nachhinein sind, ist es immer in Ordnung zu fragen. Und es gibt auch Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die darauf spezialisiert sind, einfach negative Geburtserfahrungen mit einem gemeinsam aufzuarbeiten. Und ich glaube, das wäre ein klipp und klarer Rat zu sagen, wo auch immer da Bedarf besteht, niedrigschwellig sich das mal anzuhören. Und wenn es nichts gebracht hat, dann war es halt eine Stunde und wenn man im Nachhinein sagt, ach ja, irgendwie, jetzt geht's mir gut, aber ich glaube, das hat mir auch nicht gebracht, dann hat man ja auch nicht viel verloren.
Ja, doch, ich habe schon auch die Erfahrung gemacht, dass das sehr heilsam sein kann, einfach das nochmal so komplett durchzuexerzieren, um zu verstehen, was ist da eigentlich passiert. Wenn wir jetzt nochmal den Sprung zurück vor die Geburt machen und zur Vorbereitung auf die Geburt. Wenn ich mich jetzt, sag ich mal, super gut, angenommen mit deinem Buch, auf die verschiedenen Szenarien vorbereite und dann auch gut informiert bin und dann ja in irgendeiner Weise in der Klinik dann eine Situation entsteht, wo ich ja irgendwie anderer Meinung bin, beziehungsweise wo ich einfach das Ganze hinterfrage und vielleicht meine Begleitperson auch. Das kannst du vielleicht auch mal aus der Sicht als Vater, der ja gleichzeitig den medizinischen Background hat, berichten. Inwieweit kann ich denn wirklich intervenieren und meine Interessen sozusagen vertreten und einfordern, ohne jetzt das medizinische Personal behindern in ihrer Arbeit? Weil manche Sachen müssen halt einfach gemacht werden, manchmal muss es einfach schnell gehen. Und wenn ich dann aber mich hinstelle und sage, aber ich habe in Richards Buch gelesen, dass das so und so und so geht, dann kann das ja auf der einen oder anderen Seite vielleicht auch nicht so förderlich sein.
Ich verstehe diese Sorge und auch diese Angst und ich glaube, dass sie sehr weit verbreitet ist, dass Leute Sorge haben, dem Personal eigentlich zu sagen, was sie sagen wollen. Und da muss man klipp und klar sagen, da muss man sich raus emanzipieren. Das Personal ist, so schreibe ich es in meinem Buch, bezahlte Nebendarsteller und die Schwangere und ihre Begleitperson, das sind die Hauptdarsteller und Regie und Kameraführung zugleich. Und da muss man einfach sagen, so klipp und klar zu sagen, das will ich nicht, das fühlt sich gut an, das fühlt sich nicht gut an, so stelle ich mir das vor, das glaube ich ist eher nicht so meins, wie meinen Sie das, bitte erklären Sie mir das, das muss passieren, damit auch alle wissen, nach welchem Drehbuch heute gespielt wird. Und gerade sehr dominant auftretendes Personal, was häufig wenig zuhört, die müssen vielleicht auch mal in ihrem Flow ein bisschen unterbrochen werden und sagen, können wir uns mal kurz einen Moment Zeit nehmen, aber darüber zu sprechen, wie wir das hier gemeinsam erleben wollen. Idealerweise passiert das natürlich freundlich, ja, also wichtig ist auch nicht, ich nenne es immer den Druckkochtopf, jemand kippelt und kippelt und kippelt und kippelt und kippelt neben einem und immer sagt man, jetzt hör doch mal auf zu kippeln und die Person sagt, hey, du hast mir nicht einmal gesagt, dass dich das Kippeln stört und jetzt herrschst du mich hier an, was ist los? Ja, das heißt, es gar nicht erst dazu kommen zu lassen, dass irgendwie wiederholtes Verhalten oder dass man sich irgendwie nicht abgeholt fühlt, das die ganze Zeit nicht anzusprechen, bis man da sagt, wie komme ich überhaupt nicht mehr klar, ich raste hier aus. Also früh zu sagen, so stelle ich mir das vor. Ich glaube, dass ein Geburtsplan, also letztendlich mal aufzuschreiben, was möchte ich mir denn in welchem Szenario der Geburt, der natürlich jetzt nicht nur schreiben soll, ich wünsche da am liebsten, dass das alles traumhaft, also wie gesagt, es ist keine self-fulfilling prophecy aufzuschreiben, ich hätte gerne eine unkomplizierte, schmerzfreie vaginale Geburt und ich möchte keine PDA, keine Medikamente, keinen Dammschnitt und keinen Kaiserschnitt. Nur weil ich das aufschreibe und mich nicht damit beschäftige, heißt es ja nicht, dass es nicht passiert. Aber letztlich aufzuschreiben, was ist denn in welchem Szenario? Bin ich eher positiv oder eher ablehnend gegenüber einer PDA? Möchte ich eher frühzeitig in eine Badewanne oder bin ich überhaupt kein Badewannentyp, weil ich Badewanne einfach scheiße finde? Möchte ich eher früher darüber reden, dass es auch die Möglichkeit eines Kaiserschnitts gibt oder ist das für mich das absolut letztdenkbare Szenario und lieber möchte ich einen Notkaiserschnitt, aber bis zur letzten Sekunde versuchen, noch das Kind vaginal zu kriegen. Sich solche Themen mal durchzudenken, das macht Sinn. Last but not least gibt es ein super Kommunikationstool zur Geburt, während der Geburt, um Maßnahmen zu hinterfragen und das wird VRANI abgekürzt. Das steht sogar, glaube ich, in der Leitlinie zur vaginalen Geburt am Termin und beinhaltet, das ist ein Akronym, das heißt, jeder Buchstabe wird benutzt für ein Wort, was einen daran erinnern soll, wie man kommunizieren kann. Erstens, Vorteile. Welchen Vorteil hat es, wenn die vorgeschlagene Maßnahme angewendet wird? Das muss das medizinische Personal beantworten können. Ja? Welche Risiken bestehen? A. Gibt es Alternativen? Wenn es Alternativen zu diesen Vorgehen gibt, welche sind das? N. Notfall. Handelt es sich um einen Notfall? N, also ran ich mit Doppel-N, nichts tun. Was passiert, wenn wir hier gar nichts machen? Also wenn wir einfach nur das machen, was hier bislang geschehen ist und wir jetzt keine Intervention irgendwie vornehmen. I, und was sagt einfach die Intuition? Was sagt das Bauchgefühl der werdenden Eltern und der Gebärenden? Letztlich geht es natürlich nicht darum, grundsätzlich das Prozedere und die Vorschläge des Personals ständig zu hinterfragen. Und ich würde behaupten, dass wenn ich mit werdenden Eltern bespreche, was ich denen vorschlage, dann ist das eigentlich schon implizit in meinem Gespräch. Ich sage so und so, ist die Situation, wie geht es Ihnen? Wir haben jetzt aktuell den Eindruck, dass das und das jetzt hier gerade passiert. Die Ärzte sind zum Beispiel nicht so gut. Wir haben die und die Möglichkeiten. Wir können jetzt gerade nichts tun. Was passiert aber vielleicht dann? Wie ist denn Ihre Haltung dazu? Was sagt Ihr Bauchgefühl? Und welche Möglichkeiten haben wir jetzt? Was hat das auch für Risiken? Das heißt, das ist eigentlich impliziter Ablauf zu erklären, wie eine jetzt Maßnahme während der Geburt stattfindet. Aber wenn das nicht passiert, aus welchem Grund auch immer, oder man hat es vergessen oder man spricht nicht dieselbe Sprache, dann sich einfach aufzuschreiben auf einen kleinen Merkzettel, einer Postkarte, auf eine Karteikarte, Vranni, diese Fragen, das muss jede Hebamme und jede Ärztin, die diese Maßnahme während der Geburt einleitet, beantworten können und sich auch gefallen lassen als Nebendarsteller. Das ist heute leider nach einem anderen Drehbuch funktioniert, als man sich das vielleicht heute vorgestellt hat. Und um das zu wissen, auch zu wissen, was sind denn die Maßnahmen, oder wenn es jemand nicht gut erklären kann oder ich kann gar nicht aufpassen, es einmal durchzudenken, dazu ist eben gute Geburtsvorbereitung während der Schwangerschaft so ist essentiell. Und ich würde jedem empfehlen, nehmen Sie Zeit für einen guten Geburtsvorbereitungskurs durch eine Hebamme und lies mein Buch. Und wenn du das beides, also das ist, ich glaube, ein Geburtsvorbereitungskurs kostet zwischen 100 und 200 Euro. Und das wird Ihnen möglicherweise von der Krankenkasse gezahlt. Das Buch kostet 16 Euro. Wer das beides gelesen hat und idealerweise, will ich jetzt mal so behaupten, Anfang des dritten Trimenons, 30. bis 34. Schwangerschaftswoche, da ist noch so viel Zeit, um auch die verbliebenen Fragen, die dann noch resultieren, mit der Klinik, mit der Frauenärztin, mit der Vorsorgehebamme, die zu klären. Und bislang ist es so, dass mir wieder gespiegelt wird, wer das gemacht hat, der ist dann auch wirklich gut vorbereitet. Aber wenn es da draußen jemanden gibt, der feststellt, wenn er das Buch gelesen hat, hier gibt es doch noch Dinge, die wurden nicht erklärt oder das hat mich enttäuscht oder das hat mich verunsichert oder das irgendwie ist so geschrieben, dass ich es nicht verstanden habe, dann wäre ich extrem dankbar, wenn mich jemand auf, das eine ist wahrscheinlich Social Media, ja, also mir bei Instagram, in.der.geburtsklinik einfach eine Nachricht schreibt und mich darauf hinweist, wo vielleicht Nachbesserungsbedarf auch in der Aufklärung durch das Buch besteht.
Mensch, Richard, das war jetzt echt so viel geballte Information und Wissen. Wir haben jetzt auch tatsächlich die eine Stunde geknackt, aber es war einfach so super spannend, dir zuzuhören. Und ich glaube, dass auch viele, viele diese Folge sehr, sehr, ja, oder dass es ihnen weiterhelfen wird. Und ich wollte dir oder würde dir jetzt gerne noch die Möglichkeit zu abschließenden Worten geben. Du hast eigentlich schon fast alles gesagt. Aber was möchtest du noch an unsere Community gerne loswerden zum Abschluss?
Mir ist einfach wichtig, dieses Feuer, dieses Interesse in Leuten zu entzünden für dieses wundervolle Fach der Geburtsmedizin, sich damit zu beschäftigen, das durchzudenken, das kann richtig Spaß machen und das muss nicht blöd, dröge, trocken oder angsteinflößend sein, sondern es kann richtig Laune machen, sich damit auseinanderzusetzen. Ich wünsche allen Schwangeren und werdenden Eltern alles Glück der Erde, eine möglichst schöne Schwangerschaft, eine gute und sichere Geburt. Dieses Gefühl, am Ende das eigene Kind in den Händen zu halten, das ist natürlich unvergleichlich. Aber um da gut hinzukommen, ist, glaube ich, gute Aufklärung wichtig. Und ja, ich bedanke mich einfach für allen, die sich jetzt eine Stunde Zeit genommen haben, diesem Gespräch zuzuhören und hoffe, dass es für den einen oder anderen einen Mehrwert gebracht hat.
Und ich bedanke dich, ich bedanke mich vielmals bei dir und hoffe natürlich, dass wir in allen Fragen rund um Thema Geburten wieder auf dich zukommen dürfen als Experten. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen letzten Tag deiner Elternzeit.
So ist es.
Morgen geht's wieder rund. Da kannst du wieder in den Geburtskliniken dieser Welt kannst du wieder deine tolle Arbeit machen. Und ja, ich wünsche dir einen super guten Start und bedanke mich vielmals bei dir. Mach's gut.
Mach's gut. Dankeschön. Ciao.
Tschüss. Absolut informativ und hilfreich, wie ich finde. Da steht einer entspannten Geburt in der Klinik hoffentlich nichts mehr im Weg. Wir gestalten unseren Podcast mit euch gemeinsam und wenn ihr euch bestimmte Themen wünscht oder ihr Fragen habt, schickt uns unbedingt eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast@echtemamas.de. Wenn euch diese Episode gefallen hat, sind wir dankbar für eine positive Bewertung und jetzt freue ich mich schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!